Seelenfutter Folge 88. Von schüchternem Applaus und schwankenden Schiffen. Gedichte von Erich Mühsam und Gustav Legerlotz.
In Hoffnung zieht zu Kampf und Strauß der König auf die Wahlstatt aus.
Applaus, Schiffe und Hoffnung. Das sind die drei Themen heute in unserer neuen Seelenfutter-Folge. Ich freue mich schon vor allen Dingen auf die Hoffnung, muss ich ehrlich sagen, in diesem etwas trüben November derzeit. Ich bin wirklich ganz beseelt, dass wir wieder Seelenfutter machen. Noch mehr als sonst eigentlich, oder?
Ja, also es ist Zeit. Und Susanne, wenn wir da nicht vor ein, dreiviertel Jahren drauf gekommen wären, würde ich sagen, wollen wir nicht mehr sowas machen.
Ja, ich glaube, wollen wir nicht mal über Gedichte sprechen, ja, genau.
Weil damals ist ja, ich, also die allermeisten kennen ja die Geschichte, aber sondern vielleicht erzählen wir es nochmal ganz kurz für die Neuen, die dazukommen. Das ist ja so ein Kind der Pandemie-Startphase, wo alle nur noch so ein Thema hatten und wir sagten, wir machen was anderes und das Wort mit C kommt nicht vor und etwas, was die Seele nährt. Und ich habe genau so ein Gefühl, alle reden irgendwie, alle gucken
ja.
Auf die Schlange. Nix, wir müssen über Hoffnung reden. Wann denn, wenn nicht diese Woche?
Genau, wann denn, wenn nicht diese Woche? Und wir, das sind vielleicht nochmal ganz kurz, Friedemann Magor, Pastor in Husum, in seinem Homeoffice natürlich, wie es sich zurzeit gehört. Und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin in Tarting auf Eiderstedt. Ja, und wir reden über Hoffnung. Und wir machen uns tatsächlich, ja, ich würde sagen, nicht warme Gedanken, aber schöne Gedanken und denken über Gedichte und Bibelverse nach, die wir uns gegenseitig vorstellen. Ich glaube, dass wir diesmal wirklich eine ganz gute Auswahl getroffen haben.
Also ich fange ja selten an und denk, puh, das war ja heute mal irgendwie nicht so viel im Korb. Aber heute freue ich mich riesig. Du hast ein Gedicht von Erich Mühsam rausgewühlt. Wir gehen auf den Advent zu. Also wir werden wir aufnehmen noch ohne Kerze, aber ich kann mir gut vorstellen, die eine oder andere, der das hört, Folge 88, hat schon eine Kerze angezündet.
Ja, das glaube ich.
Und dann kommst du.
Und dann komme ich, genau. Ja, Erich Mühsam hatten wir schon ein paar Mal vorgestellt, ja, wie so viele eigentlich, auch gerade Lyrikerinnen und Lyriker aus dem 19., Anfang 20. Jahrhundert. Er ist am 1878 geboren, als Kind jüdischer Eltern, ist in Lübeck aufgewachsen, hat schon relativ früh angefangen zu schreiben, schon im Alter von 11, hat Tierfabeln verfasst zum Beispiel, kleine satirische Beiträge für Clowns im örtlichen Zirkus, also war Sprache war sein Medium sozusagen schon ganz früh und er war sehr früh politisch. Ist im Januar 1896 mit 18 wegen sozialdemokratischer Umtriebe der Schule verwiesen worden.
Und da muss man sich schon was leisten.
Da muss man sich wahrscheinlich schon was leisten, ja. Und hat sie dann verlassen mit mittlerer Reife und erstmal eine Apothekerlehre absolviert. Das liegt natürlich bei dem Vater auch nahe. Dann ist er nach Berlin gezogen, hat dort auch erst als Apotheker gearbeitet. Aber klar, Sprache und Politik, das hat ihn die ganze Zeit fasziniert. Ist dann Redakteur einer anarchischen Zeitung Der arme Teufel geworden. Finde ich auch irgendwie einen ganz spannenden Titel. Und ist dann zum Weckruf gewechselt irgendwann. Dann tatsächlich ist er auch auf Wanderschaft gegangen, wie so viele Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war ja, wir haben ein paar Mal schon darüber berichtet, en vogue unter vielen und auch unter Intellektuellen. Er ist dann nach Zürich, nach Norditalien, München, Wien und Paris gegangen und hat seine ersten Gedichtbände auch veröffentlicht. 1909 lebte er dann in München-Schwabing, hat verschiedene politische Gruppierungen gegründet und wurde, so habe ich das zumindest in einer seiner Biografien gelesen, so die zentrale Figur der Schwabinger Bohème, die sich damals gründete und war befreundet mit, wir ahnen es, Heinrich Mann, Franz Wedekind, Leon Feuchtwanger. Irgendwie haben die sich ja alle immer untereinander gekannt.
Das war,
das war wirklich faszinierend.
Eine große WG.
Irgendwie ja. Schon, ja. War dann
und dann doch so verschieden. Also ich meine, die kennen sich und gehen so unterschiedliche Wege in ihrem Leben, aber auch in ihrer Kunst.
Das ist ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja, ja, und beflügeln cool. sich trotzdem wahrscheinlich auch gegenseitig. Hm. Hat dann, also er hat dann, ist dann im Münchner Kabarett aufgetreten, hat für satirische Zeitungen den Simplicissimus zum Beispiel geschrieben, hat dann auch geheiratet. Die Ehe blieb kinderlos und er war, und das ist in der damaligen Zeit auch wirklich herausragend, er war ein glühender Pazifist. Hat schon sich während des Ersten Weltkriegs, also er hat den Kriegsdienst verweigert, hat sich während des Ersten Weltkriegs in einem Aktionsbündnis gegen den, ganz klar gegen den Krieg erklärt, hat an Demonstrationen und Hungerstreiks teilgenommen und wie gesagt nicht die Waffe in die Hand genommen, sondern sich zum Vaterländischen Hilfsdienst gemeldet. Das war schon zeugte schon für Rückgrat damals. Hat sich dann nach Kriegsende an der ersten Münchner Räterepublik beteiligt, ist dann wegen Hochverrats verhaftet worden und auch festgenommen worden und zu 15 Jahren Festung verurteilt, die er tatsächlich auch 5,5 Jahre abgesessen hat. Grausame Haftbedingungen müssen das gewesen sein. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal, oder du hast, glaube ich, auch darüber schon mal berichtet. Dann hat er nach seiner Freilassung, ist er dann wieder zurück nach Berlin gegangen, hat dann München den Rücken gekehrt und hat dann wirklich auch den Mund aufgemacht, natürlich in der Weimarer Republik, für die Freilassung politischer Gefangener gekämpft, gegen den heraufziehenden Faschismus immer wieder agiert und war wahnsinnig mutig. Er hat kurz vor der Machtergreifung 1932, das lohnt sich wirklich nochmal zu erzählen, eine programmatische Schrift veröffentlicht mit dem Titel »Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat« mit dem Untertitel »Was ist kommunistischer Anarchismus?« Und das 1932 zu veröffentlichen, das ist schon bemerkenswert. Aber es kam, wie es natürlich kommen musste, ist dann am 28. Februar 1933, in der Nacht des Reichstagsbrandes, verhaftet worden, monatelang gequält worden und dann 1934 im KZ Oranienburg ermordet worden. Mühsam war, das hatten wir ja oben auch schon gehört, war wirklich ein Anarchist, politisch durch und durch und blieb es bis zum Schluss. Und diese politische Note, diese Idee durchzieht eigentlich auch all seine Lyrik. Ich glaube, wir hatten den Revoluzzer von ihm, hast du uns einmal vorgestellt. Ja. Für ihn war seine Dichtung, seine Poesie eigentlich immer Mittel zum Zweck, die Möglichkeit, ja, seine Ideen unter die Leute zu bringen. Das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, finde ich aber ein wenig anders. Wir werden ja gleich darüber sprechen. Ich finde es gar nicht so sehr politisch, wie die Dinge, die wir bisher von ihm gehört haben. Und es stammt aus dem Gedichtband Der Krater, der 1909 in Berlin erschienen ist. Mhm. Und das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe, geht so. Kriecht die Hoffnung aus dem Loche. Kriecht die Hoffnung aus dem Loche meiner Glücksverlassenheit? Putzt sich eine Glanzepoche aus der Trübnis dieser Zeit? Irgendwo vernahm ich Laute, wie von schüchternem Applaus. Und ich sah ein Licht, das schaute wie verlegene Liebe aus. Blitzt es nicht auch in der Ferne wie von schimmerndem Metall? Zweifellos, es drängen Sterne durchs Gewölk sich überall. Andererseits ist zu erwägen, Hoffnung hat ein großes Maul und des Dichters armen Brägen deucht ein Huf, oft schon ein Gaul. Erich Mühsam.
Ja, das, ich glaube, ich weiß, was du meinst, Susanne, dass das einen anderen Ton anschlägt. Mhm. Und ja, so ein, irgendwie so ein Grund schillern mit sich bringt. Warum findest du, dieses Gedicht sollten wir mal gerade jetzt hören? Was zieht dich rein?
Also der erste Vers ist schon bemerkenswert, oder? Kriecht absolut die Hoffnung aus dem Loche meiner Glücksverlassenheit? Da war ich dann sofort drin. Ja. Also das ist
sofort bestochen, ne?
Sofort.
Ging mir auch so.
Ja. Sofort. Also das.
Ich will wissen, wie das weitergeht.
Ich will wissen, wie das weitergeht, oder? Also da ist so viel drin. Also erstmal dieses Kriechen der Hoffnung, ja? Also das hat man, das spürt man selber. Man, wenn nicht jetzt, wann dann, wissen wir, was das heißt, wenn Hoffnung aus Löchern kriecht. Also wenn sie sich ganz klein macht, aber trotzdem da ist. Und dann meiner Glücksverlassenheit. Ja, was, meine Güte. Also dann, ich bin schlussendlich ein armer Tropf. Ja, völlig unglücklich, glücksverlassen. Und dann spüre ich es doch, ja, diese Hoffnung, die da sich irgendwo Bahn bricht. Und so geht's ja weiter. Putzt sich eine Glanzepoche aus der Trübnis dieser Zeit? Hoffen wir mal, oder? Also würde ich dann sagen. Das, und so geht's weiter. Also ich finde, er hat da wirklich schöne Bilder, schöne Fragen. Damit spricht er mir ein bisschen im Moment aus der Seele, muss ich sagen. Seelenfutter.
Absolut. Ja. Irgendwo vernahm ich Laute wie von schüchternem Applaus. Diese Wendung hat sie ja in unseren Titel geschafft, von Folge 88 mit dem schüchternen Applaus. Also das ist alles nicht so richtig klar, finde ich. Laute wie aus dem Loch kriechen, sich auch rausputzen, da ist auch noch nicht wirklich klar, was da wird.
Nein, überhaupt nicht.
Sind ja auch alles Fragen, ne? Ja. Also putzt sich da eine Glanzepoche oder wird es doch verschmiert, klebrig oder unansehnlich?
Ja.
Und es ist so ein Tasten, ein Zögern und ein permanentes Flackern und Schillern.
Genau, ganz genau.
Stark.
Ich finde auch, und ich finde auch diese beiden Verse, und ich sah ein Licht, das schaute wie verlegene Liebe aus. Also da bin ich ganz, das ist ganz zärtlich und ganz zart, und das ist diese, da spüre ich den seinen Blick, und er denkt, ach, vielleicht, guck mal, da ist es doch, das könnte doch so ein zart angedeutetes Lächeln sein, ja, ein Blick, ein Gesicht, das sich mir zuwendet, und er lässt das in der Schwebe, und dann finde ich es so groß, dass er sich selber nicht zu viel Hoffnung machen will. Andererseits ist zu erwägen, Hoffnung hat ein großes Maul, und da spürt man, wie viel Angst da ist, wie oft seine Hoffnung schon enttäuscht worden ist, was er schon alles hat kommen und gehen sehen, und auch das spricht mir im Moment ein bisschen aus der Seele in diesem Winter. Und das dich das armen Prägen deucht ein Huf oft schon ein Gaul. Also mach dir nicht zu große Hoffnung, ja. Bloß nicht, also die Angst vor Enttäuschung schwingt da mit, nicht, dass alles wieder zusammenfällt.
Genau, also Hoffnung als Großmaul, also oft auch lauter aufgetreten, als es nachher zu halten war. Und wir müssen es ein bisschen übersetzen, also das dicht das armen Prägen, der Prägen ist das Hirn, ne?
Genau. Das dich das Armen prägen, genau, also oder und Vorstellung.
Dem kommt das, dem kommt der Huf, ein Hufschlag schon vor, als ständ das Pferd da schon,
ja, genau.
Aber mehr ist es denn ja auch nicht, und also es ist sozusagen sofort die Widerrede, er sieht da so etwas keimen oder etwas in zarten Ansätzen kommen und haut sich gleich selbst auf die Finger.
Genau. Und denkt bloß nicht zu, genau, ganz genau, nur nicht zu groß. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen wir ja im Moment alle, ja. Also das ist, diese Auf- und Abbewegung haben wir alle ja jetzt schon einige Zeit hinter uns. Und ich finde, er bringt das hier sehr schön 1909. Sehr schön auf den Punkt. Mhm. Also
ja, wir leben, also nicht nur wir leben in
verzagten Zeiten. Nicht nur wir leben in verzagten Zeiten,
sondern das haben andere alle mal und dann mit großer poetischer Linie und kleinen Bildern daran gearbeitet. Und für mich ist es trotzdem ein Hoffnungsgedicht, Susanne. Also kann er es noch so in Frage stellen am Ende? Und er macht es ja nicht mal ironisch, sondern er macht es eigentlich. Eigentlich kriegt die Hoffnung ja wieder zurück ins Loch. Ne?
So. Ja, ja, ist genau. Er macht nicht ganz zu, finde ich. Denn er sagt schon, zweifellos, es drängen Sterne durchs Gewölk sich überall. Also er sagt, da ist schon was, ja. Aber er möchte nicht zu groß, also ich glaube, er möchte nicht zu sehr enttäuscht werden. Immer schön vorsichtig.
Ja. Und trotzdem, wir haben ja ein paar Folgen mit Liebesgedichten gemacht, können wir sagen, wir müssen reden über Hoffnung.
Ja,
und da
das
passt
wir.
Dieses Gedicht genau rein, auch in dem Zweifel, der drin steckt, und aber es ist trotzdem das Gedicht über die Hoffnung.
Das auf jeden Fall, auf alle Fälle. Das ist es. Ganz genau. Also so vorsichtig er auch ist, aber er weiß natürlich auch, wie gut sie tut. Ja, er weiß, wie gut sie tut und möchte sie auch nicht ganz gehen lassen. Davon bin ich auch überzeugt. Du hast uns ein schönes Bibelwort dazu gestellt.
Ja, also ich weiß ja seit 88 Wochen putzt sich da viel theologische Kompetenz bei meiner Kollegin Susanne. Deswegen, dieses Gedicht zum ersten Advent ist ja traumhaft. Also wenn das erste Hoffnungslicht anflackert, so würde ich mal sagen. Andere machen angrillen, das ist irgendwie was, wir machen so anflackern und anleuchten. Und dann dieses überhaupt nicht spirituelle Gedicht und doch so tiefe Seelenfragen und Seelensehnen. Dazu ein Bibelwort, das eben zum Advent gehört. Jesaja, Kapitel 11. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen.
Ja.
Es ist ein Rosensprung und so, ne? Das sind die, also da klingt dann das so nach Advent. Aber es geht genau um dieses Motiv, dass aus dem, was da ist, etwas Kleines, Neues hervorwächst, ganz unscheinbar, ganz unbedeutsam auf den ersten Blick, und in Wahrheit trägt es nachher und leuchtet und tröstet und rettet.
Ja, und es nimmt natürlich auch den sozusagen diesen Zweifel nochmal auf, den er zum Schluss hat, und sagt, doch, vertrau ihm schon. Ja, wenn du das verlegene Lächeln siehst oder das Schimmern in der Ferne oder die drängenden Sterne, doch, vertrau dem ruhig. Das finde ich wunderbar dazu. Sehr schön, dann lese ich noch einmal den Mühsam.
Ja.
Kriecht die Hoffnung aus dem Loche meiner Glücksverlassenheit? Putzt sich eine Glanzepoche aus der Trübnis dieser Zeit? Irgendwo vernahm ich Laute wie von schüchternem Applaus, und ich sah ein Licht, das schaute wie verlegene Liebe aus. Blitzt es nicht auch in der Ferne wie von schimmerndem Metall? Zweifellos, es drängen Sterne durchs Gewölk sich überall. Andererseits ist zu erwägen, Hoffnung hat ein großes Maul und des Dichters Armen Brägen deucht ein Huf, oft schon ein Gaul. Erich Mühsam.
Ja, also ein Hoffnungsgedicht fragilster Sorte, ne?
In der Tat, ja. Aber Hoffnung ist da und er braucht sie aus. Er will sie auch. Das ist, glaube ich schon. Er möchte nur nicht zu sehr enttäuscht werden.
Dieser Zerbrechlichkeit stelle ich jetzt, Susanne, ein Gedicht daneben. Das ist, glaube ich, aus Eisen geschlagen.
Ja.
Oder du weißt, was ich meine.
Das lässt auf jeden Fall, das lässt keine Fragen mehr offen, ja.
Das ist mein Statement. Und das Statement kommt von Gustav Legerlotz. Und du als bewanderte in den Büchern dieser weltkundige Frau. Gustav Legerloth.
Sag mir nüchte.
Nicht, kannst du dazu sagen. Und weißt du, das ist jetzt nicht schlimm.
Ja, Gott sei Dank, ja, da fällt mir natürlich. Ja,
also da möchte ich gleich ein bisschen Druck rausnehmen. Also Gustav Legerloth, ich will dir mal sagen, ich bin auf dieses Gedicht gestoßen. Es hat mich sofort froh gemacht und ich habe, das ist der Gegenton in der Hoffnungsmelodie, den will ich hier sagen. Und dann habe ich gelesen und gesucht und gesucht. Und es ist ungefähr so, wie vom guten Jahr, erinnerst du dich an die Schwanzmeisen von Cola Boucan?
Ja, sehr gut sogar. Da hast du uns das Gezwitscher mitgebracht, oder?
Da habe ich das Gezwitscher mitgebracht und ganz viel über diese Meisenart gesprochen, weil über Cola Boucan eigentlich nicht zu kriegen war. Und das ist bei Gustav Legerloth eigentlich auch so. Also er ist zwei Generationen vor Erich Mühsam, 1832 geboren und 1904 verstorben. Und war ein Schriftsteller, ja, war ein Übersetzer, richtig, und war vor allen Dingen Pädagoge in Salzwedel, ja. Gymnasialdirektor 1876. So, und das ist ungefähr alles, was ich dir erzählen kann. Und ich habe wirklich eine ganze Menge recherchiert. Ich habe mich auch in diesem Gymnasium in Salzwedel mal so durchgeklickt, weil aber die haben, glaube ich, ganz viele tolle Direktoren gehabt. Also das ist alles keine zwei Sätze wert. Und das nehme ich jetzt so hin. Was interessant ist, ist, also er hat ein paar Gedichte veröffentlicht und das ist hier bei mir auch so ein Zufallsfund, dass ich darauf gestoßen bin. Und er hat das Nibelungenlied übertragen.
Ach.
Ins Hochdeutsche. Und das wiederum ist jetzt nicht ganz uninteressant, weil das Gedicht, das ich gleich dir und euch vorstellen will, schon etwas sehr mittelalterlich Getragenes hat. Und also bis hin in die Wortwahl rein und in den Bildern allemal. Und nicht an die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert gehören möchte, wenn wir nicht wüssten, dass es im 19. Jahrhundert natürlich eine ganz große Sehnsucht nach Mittelalter gegeben hat und eine starke künstlerische Beschäftigung mit der Zeit. Um gleich, wir werden mittendrin auch nochmal auf Richard Wagner kommen, also Nibelungen, die hat er vertont und Legerloth hat sie eben ins Hochdeutsche übertragen. So, jetzt weißt es.
Wunderbar.
Und ich lese das mal vor, was ich von ihm gefunden habe. In Hoffnung streut des Pflügers Hand den Samen in des Gottesland. In Hoffnung steigt trotz Sturm und Riff der Kaufmann in sein schwankes Schiff. In Hoffnung zieht zu Kampf und Strauß der König auf die Wahlstatt aus. In Hoffnung trägt des Jünglings Herz der Sehnsucht namenlosen Schmerz. In Hoffnung senkt ins dunkle Grab das Weib den Gatten und den Vater hinab. Und Hoffnung lässt auf dieser Erden noch keinen nimmer zu Schanden werden. Drum, armes Herz, verzag du nimmer. Was auch geschieht, so hoff du immer. So, Gustav Legerloth. Ja. Legerloth.
Ja, das ist schon ein Statement. Drum, was auch geschieht, so hoff du immer. Ausrufungszeichen.
Ja, richtig. Also es ist natürlich, also es ist einfach der andere Ton zu Erich Mühsam, der so fein, so zweifelnd, zögernd und auch ein bisschen selbstironisch schreibt. Hier ist es, also der Schluss hat ja fast sowas Poesiealbum-mäßiges,
kräftiges,
ne?
Ja.
So.
Drum armes Herz, verzagt und nimmer, was auch geschieht, so hofft du immer. Genau, das könnte in allen vier Ecken stehen, ja.
Also aber gut, ich sag's jetzt einfach, das kam mir so vor. Und trotzdem als Gesamtgedicht fand ich das schon finde ich das schon richtig stark. Also ja, dieses Durchschreiten von verschiedenen Lebenssituationen, in denen Menschen Mut beweisen, der Kaufmann steigt in sein schwankendes Schiff, obwohl er weiß, draußen Sturm und Gefahr, ich mach's, und der König zieht aus zu Kampf und Strauß auf die Wahlstatt. Das ist ja auch ein absolutes Mittelalterbild. Wir haben das vorhin als Eingangszeile mal gehört. Also die Wahlstatt, ich habe ein bisschen nachgelesen, ich weiß nicht, ob du das einordnen kannst, das ist ein altes Wort für Schlachtfeld. Und ich habe gelesen, eigentlich ist es seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr gebraucht, weil es veraltet war. Und hat dann im 19. Jahrhundert so eine Renaissance gekriegt, zum Beispiel bei Wagner und bei anderen. Und hier eben auch. Also der Landmann, der den Samen ausstreut und das in Gottvertrauen macht, weil eigentlich gibt er das Lebensmittel weg und er weiß, er muss es eben wissen, im nächsten Jahr kommt daraus Neues. Der Kaufmann geht ins Risiko, der König zieht in den Kampf. Der Jüngling erträgt's. Also in diesen ganzen Situationen zieht sich aber die Hoffnung so durch wie ein roter Faden.
Und dann kommt, und das finde ich tatsächlich, da habe ich lange drüber nachgedacht. Und dann kommen diese beiden Verse: In Hoffnung senkt ins dunkle Grab das Weib den Gatten und den Vater hinab. Also in Hoffnung darauf, auf das ewige Leben, auf das, was kommt, auf dass das nicht alles zu Ende ist. Also das finde ich schon, also dann, dass selbst das, in selbst dieser Moment des Gehenlassens, des Hinabsenken ins dunkle Grab, was ja wirklich, was wem sage ich das, wer schon mal dabei gestanden hat, das ist dann wirklich der Moment, oft groß, also des Loslassen müssens, ja. Dann finde ich das finde ich besonders stark auch, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch, und gleichzeitig bin ich hängen geblieben, also dass das Glauben angesichts des, ja, der Endlichkeit eben eine weibliche Tugend ist. Also die Frau senkt hinab, und dieser Vers stolpert ja, also er ist ja länger als die anderen, weil sie den Gatten und den Vater betrauern muss. Also das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, ja, wie er dieses Hoffnungsbild malt. Und das ist eben auch, sagen wir mal, nicht gerade modern und Avantgarde, sondern dann doch sehr, sehr konventionell. Ne?
Ja.
Schadet nichts.
Nein, überhaupt nicht.
Und Hoffnung lässt auf dieser Erde noch keine nimmer zuschanden werden. Also das ist die Quintessenz, die er dann zieht. Das ist das Prinzip Hoffnung, von dem wir dann später drei Bände gute utopische Philosophie von Ernst Bloch erfahren werden. Das Prinzip Hoffnung hat sich bewährt. Punkt. Also lass dich drauf ein.
Was dein auch geschieht, Gustav, so hofft du immer dein Gustav. Ja, 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 ja. Und das kann man auch annehmen. Also so kann man es wirklich auch annehmen, muss ich sagen.
Ja.
Also das, was bei Mühsam, genau, Mühsam hat noch Angst davor, so ein wenig den Schritt wirklich zu gehen und sich so wirklich einfach drauf einzulassen, weil er Angst hat, enttäuscht zu werden. Also wie du schon sagst, das ist so fragil bei ihm. Und ja, ja, ich sehe es schon, aber kann ich dem wirklich trauen? Und Gustav sagt natürlich, aber selbstverständlich, wenn nicht dem, wem sonst, ja. Was auch geschieht, so hofft du immer. Denn du wirst nicht enttäuscht, offensichtlich, ja. Oder wenn,
richtig,
ja, eine Hoffnung ließ auf dieser Erde noch keinen nimmer zu Schanden werden. Also, du wirst getragen davon. Das ist, ja, das ist schon toll.
Das ist schon, ja. Und, also du merkst, ich mag das Gedicht und ich hader auch ein bisschen mit ihm, weil in den Einzelteilen ich es auch so ein bisschen, also wie so ein naives Ölbild finde, wie da des Pflügers Hand den Samen in das Gottesland streut. pur so, aber in der Komposition des Ganzen mit diesen verschiedenen Lebenssituationen und Erfahrungen, in denen die Hoffnung sich einfach bewährt hat, finde ich, ist dann schon eine total überzeugende Quintessenz, die er daraus zieht.
Ja, ja.
Und das will ich dann auch mal hören, dieser
ja,
Teil.
Genau. Und auch vor allen Dingen in der Komposition zu Mühsam, also zusammen mit dem Mühsam-Text, finde ich. Und wo man sagen muss, wo es ohne Hoffnung ja eigentlich auch gar nicht geht. Also gerade, als du gerade sagtest, Lebenssituationen, in denen sich die Hoffnung bewährt hat, Lebenssituationen, die man sich gar nicht begeben würde ohne Hoffnung. Ja,
ja.
Ja, der König kann nicht ohne Hoffnung auf die Wahlstatt, also auf das Schlachtfeld ziehen, um zu kämpfen. Und der Jüngling kann sich nicht verlieben, ja, und das in seinem Herzen tragen, auch wenn es weh tut, wenn er nicht die Hoffnung hätte, dass alles irgendwann wieder gut wird. Also die Hoffnung ist sozusagen der Motor, bestimmte Dinge auch zu tun. Ansonsten kann man nur verzagt daheim bleiben und die Wand anstarren. Man kann auf jeden Fall nicht kämpfen, man kann sich nicht auf schwankende Schiffe begeben und sich letztendlich auch nicht verlieben, wenn man das Prinzip Hoffnung nicht hätte. Und das finde ich so stark daran, das finde ich so schön daran, dass er uns durch diese Lebenssituationen führt. Ja.
Yes, so, yes. Das so soll es sein. Also ich gehe jetzt nicht in den Keller und warte ab, bis es Mai wird, sondern trau der Hoffnung was zu und trau dem Leben was zu.
Genau.
Dass ich kann es halt nicht so so mit Kraft sagen wie Gustav Legerlotz, aber deswegen können wir uns das ja ein bisschen ausleihen. Du hast ein Bibelwort dazu gefunden.
Ich habe ein Bibelwort dazu. Ja, ich habe das Pauluswort aus dem Römer 5, Vers 3 bis 4 gefunden und das ist nicht ganz so kräftig vielleicht, aber ich finde, es spiegelt nochmal unsere Situation und so ein bisschen spiegelt es auch die verschiedenen Stationen, die er da in seinem Gedicht aufnimmt, finde ich. Und das geht so, wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Ja, wir müssen manches aushalten vielleicht und können manches auch nicht ändern, aber Geduld bringt Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Wenn wir geduldig sind, wenn wir wissen, okay, das können wir aushalten, dann bringt es uns Hoffnung. Oder die Hoffnung hilft uns auch, das Ganze zu ertragen.
Und in diesem Vers gibt es ja fast so eine Fließfolge.
Ja.
Also das eine fließt aus dem anderen und das Kernstück ist
die Hoffnung, die Quintessenz,
dass sich, das, genau, sich drin bewähren müssen, standhalten und dann wird sich Hoffnung einstellen. Das ist schon sehr, 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 sehr schön.
Ja, passt in unsere Hoffnungssendung heute, in unser Hoffnungsseelenfutter, in unser Hoffnung.
Wird hier immer heller, immer heller. Und jetzt nochmal.
Bitte.
Gustav Legerlotz. In Hoffnung streut des Pflügers Hand den Samen in das Gottesland. In Hoffnung steigt trotz Sturm und Riff der Kaufmann in sein schwankes Schiff. In Hoffnung zieht zu Kampf und Strauß der König auf die Wahlstatt aus. In Hoffnung trägt des Jünglings Herz der Sehnsucht namenlosen Schmerz. In Hoffnung senkt ins dunkle Grab des Weib den Gatten und den Vater hinab. Und Hoffnung ließ auf dieser Erden noch keinen nimmer zu Schanden werden. Drum, armes Herz, verzage du nimmer, was auch geschieht, so hoffe du immer.
Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen, oder? Die 88. Ja. Seelenfutterfolge, wunderschön. Von schüchternem Applaus und schwankenden Schiffen.
Das war die Folge mit Erich Mühsam und Gustav Legerlotz. Und wir hoffen, dass es euch ein kleines Adventslichtlein nach Hause gebracht hat, dass ihr Freude habt an den Texten, wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben. Das geht seelenfutter@kirche-husum.de.
Genau. Und nächste Woche sind wir wieder da. Natürlich, wir begleiten euch jetzt durch diese dunkle Zeit.
Bis es wieder na klar, da bleiben wir dran. Danke für eure Post und nächste Woche wird's musikalisch, das können wir schon mal verraten.
Genau, ich freue mich drauf. Bis dann, macht's gut. Tschüss.